Herzlich willkommen in der Erlöserkirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 15. Juli 2007. Das Thema ist Gerechtigkeit oder warum Gott ungerecht ist. Es spricht Andreas Hertel.
Gerechtigkeit soll das Thema sein heute. Das ist ein großes Wort. Mich würde interessieren am Anfang, was euch spontan dazu einfällt. Ich werde jetzt mal rumgehen, noch so eine kleine Umfrage machen. Komme jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Deswegen als kurze Verschnaufpause zum Nachdenken noch ein Nachsatz zur Zeit der Gemeinschaft. Nächste Woche werden die Kinder nur bis zur dritten Klasse im Kindergottesdienst sein. Die Größeren sind mit hier dabei und werden die Taufe miterleben. Jetzt Gerechtigkeit. Ich möchte keine Vorträge hören, da würde ich euch überfordern. Dafür bin ich heute zuständig. Aber vielleicht so einen ersten Gedanke, eine erste Assoziation, wenn ihr das Wort Gerechtigkeit hört. Was fällt euch ein? Ich habe letzte Woche einen von Julias Brüdern gefragt. Der hat ein bisschen Fragen geguckt und sagt er, Afrika. Was fällt euch ein? Mal die üblichen Verdächtigen hier.
Ich wusste genau, dass er als erstes zu mir kommt. Gerechtigkeit ist für mich in erster Linie soziale Gerechtigkeit und auch Gerechtigkeit in Bezug auf den Nord-Süd-Konflikt, also der Ausgleich von Industrie- und Entwicklungsländern.
Okay, das passt ganz gut. Das ist Afrika, aber ein bisschen ausführlicher. Fragen wir mal dich noch.
Natürlich, ich habe mir gedacht, dass ich dran komme. Ja, Gerechtigkeit ist für mich, dass jeder gleich behandelt wird.
Aha, okay. Klar. Auch in der Gemeinde. Da hatte ich ihm das Mikro schon von der Nase weggezogen. Wen fragen wir noch? Den Peter.
Gerechtigkeit ist Arbeit. Schnelle Entscheidungen sind oft nicht gerecht.
Aha, Gerechtigkeit ist Arbeit. Noch jemand?
Gerechtigkeit ist, dass man jeden so nimmt, wie er ist, wie ihn Gott gemacht hat.
Aha, das klingt schon ein bisschen anders, nicht mal so ganz Afrika. Wen fragen wir jetzt noch? Wir fragen mal noch dich.
Bei den Kindern. Also ich denke da immer an die Kindergleichgerechtigkeit den Kindern gegenüber.
Die eigenen Kinder gerecht behandeln. Okay. Jetzt lege ich erstmal das Mikro wieder weg. Gerechtigkeit. Vielleicht hat sich bei dem einen oder anderen schon Widerspruch geregt, als er das Thema gesehen hat, warum Gott ungerecht ist. Gott ist gerecht. Wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind, dann werden wir aber auch so Gedanken feststellen wie, also das, was der hat, hätte ich eigentlich auch gerne. Und so wie der lebt, hat er das nicht verdient. Ich müsste das eigentlich schon lange kriegen. Dem humanistisch gebildeten Menschen unter uns fällt vielleicht die Justitia ein. Mit verbundenen Augen richtet sie ohne Ansehen der Person. Gerecht. Oder andere Sachen. Vor dem Gesetz, zum Beispiel dem Grundgesetz, ist jeder gleich. Jeder hat dieselben Grundrechte. Zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar. Und mit Waage und Schwert in der Hand ist Justitia neutral, abwägend, objektiv und deshalb gerecht. Das deckt sich so ungefähr mit dem, was ihr auch gesagt habt. Wenn wir das, was wir gerade gesammelt haben, ein bisschen systematisieren, dann sieht das ungefähr so aus. Gerechtigkeit hat einen Bezug auf menschliche Grundrechte. Die haben wir, die hat jeder Afrikaner. Grundrechte wie zum Beispiel Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Im Grundgesetz steht auch sowas von Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Da wir alle gleichberechtigt sind, steht grundsätzlich jedem das Gleiche zu. Das führt direkt zu diesem Prinzip des Ausgleichs, zum Beispiel bei Verträgen. Bei einem Kauf- oder Arbeitsvertrag muss ein gerechter Ausgleich da sein. Ein angemessener Lohn oder Preis für eine ordentliche Arbeit oder ein vernünftiges Produkt. Wenn einer mehr Leistung bringt, dann ist ein höherer Lohn gerecht, jedem das Seine. Und anhand von Gesetzen wissen wir, was richtig und falsch ist. Bei Rot über die Ampel, falsch. Sperrmüll in den Wald, falsch. Die Folge ist vielleicht ein Bußgeld oder in schlimmeren Fällen Gefängnis. Ob ein Land, ich denke da zum Beispiel an Iraj und Ramin, ein Gericht oder eine Person gerecht ist, das erkennen wir daran, was sie tut. Bis dahin ist alles klar. Was tust du? Wenn du das Richtige tust, bist du gerecht. Spannend wird es, wenn wir jetzt beginnen, in die Bibel zu schauen. Ist Gott gerecht oder ungerecht? Ein paar Beispiele. Psalm 51. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Was ist das jetzt für eine Gerichtsverhandlung? Der David spannt seinem Untergebenen die Frau aus und bringt ihn um. Und dann dieser Psalm. Um es vielleicht in heutigen Rechtsbegriffen zu sagen, Amtsmissbrauch, Verführung Schutzbefohlener, Mord. Der Täter ist geständig, aber erst nachdem er von seiner Schuld überführt ist. Ihr kennt die Geschichte, der Nathan kommt zu ihm, erzählt ihm eine Beispielgeschichte und sagt, David, du bist der Mann. Dann dichtet der David diesen Psalm. Errettung von Blutschuld soll als Gerechtigkeit gepriesen werden. Noch so ein kurioses Beispiel. Hosea 2. Ich will mich dir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Gerechtigkeit und Recht. Okay, das passt zusammen. Aber Gnade und Erbarmen, das ist schon was anderes. Ein weiterer Vers aus 1. Johannes, denke ich auch bekannt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Moment, Gott ist gerecht, indem er Sünden vergibt und von Ungerechtigkeit reinigt? Wir machen also in diesen Bibeltexten eine erste Beobachtung. Gerechtigkeit in der Bibel führt oft zum Gegenteil von dem, was Justitia fordern würde. Zum Beispiel Rettung aus Schuld, Erbarmen, Gnade, Vergebung. Es gäbe noch eine ganze Menge weitere Beispiele, die in dieselbe Richtung zielen. Was es diese einzelnen Worte bedeuten, das würde sich auch lohnen, nochmal auseinander zu klamüsern. Das können wir aber jetzt nicht besprechen. Klar ist aber, die Gerechtigkeit, die da gemeint ist, die schenkt. Noch eine zweite Runde Bibeltexte. Der erste Vers ist ein alter Bekannter. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Weil er Gott glaubte, ist er gerecht. Ein Freund und ein Gerechter, das ist hier in diesem Vers dasselbe. Ein weiterer Vers. Richtig, den hatten wir schon mal. Ich will mich dir verloben in Gerechtigkeit. Gott will sich mit Israel verloben in Gerechtigkeit. Normalerweise hat Verloben relativ wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Eigentlich sollte es ja so sein, dass jeder versucht, dem anderen etwas zu geben, das zu geben, was der andere braucht. Genau zu gucken, zu bilanzieren und nachzuzählen, was hat er bekommen, was habe ich bekommen, das klingt in meinen Ohren eher nach Scheidungsanwalt als nach Verlobung. Das mag zwar juristisch gerecht sein, aber mit Verlobung und Liebe hat es nicht viel zu tun. Ein letztes Beispiel, was auch in diesem Themenkreis angesiedelt ist. Josef wird als gerecht bezeichnet, weil er seine Verlobte Maria, die offensichtlich nicht von ihm schwanger ist, nur heimlich verlassen will. Hier steht entlassen, in anderen Übersetzungen steht da verlassen. Der Josef will sich heimlich aus dem Staub machen und das hat zur Folge, dass für das Dorf, für die Gemeinde es so aussieht, dass er der Böse ist. Das heißt, er nimmt das Gerede auf sich und Maria bleibt, ja, behält ihren guten Leumund sozusagen. In diesen drei Texten machen wir eine zweite Beobachtung. Gerechtigkeit geht von Gott aus und sie schafft Gemeinschaft. Gott wendet sich Abraham zu und der antwortet darauf mit Vertrauen. Gott wendet sich Israel immer wieder neu zu, trotz fortgesetzter Untreue und Ignoranz. Gott schafft Gemeinschaft zu Menschen und, wie bei Josef und Maria, auch Gemeinschaft zwischen Menschen. Diese Gerechtigkeit ist also eine Gerechtigkeit, die Gemeinschaft schafft. Wenn wir diese Beobachtungen, die wir gerade gemacht haben, und das, was wir normalerweise unter Gerechtigkeit verstehen, gegenüberstellen, dann sieht das ungefähr so aus. Unsere Gerechtigkeit mit Grundrechten, mit der Gleichverteilung, mit dem Leistungsprinzip, jedem das Seine, mit den Kategorien von richtig und falsch. Daneben die biblische Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die schenkt, zum Beispiel Rettung oder Gnade und Vergebung. Eine Gerechtigkeit, die von Gott ausgeht. Eine Gerechtigkeit, die Gemeinschaft schafft. Die Grundfrage der Justitia, die hatten wir schon. Und das ist meistens auch unsere Frage. Was tust du? Was tust du, das ist etwas, was äußerlich bleibt. Meistens jedenfalls. Die Grundfrage der Bibel lautet anders. Hast du Verbindung mit Gott? Wenn du diese Verbindung mit Gott hast, dann bist du ein Gerechter. Vielleicht hat der ein oder andere noch ein Bändchen im Gesangbuch. Wir hatten vorhin den Psalm 25. Wer mag, kann ja nochmal wieder reingucken. Da spricht der Psalmbeter auch in diesem Sinne von Gerechtigkeit. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit. Herr, um deiner Güte willen. Und im selben Atemzug, der Herr ist gut und gerecht und darum weist er Sündern den Weg. Der Psalmbeter bezeichnet sich hier zwar nicht ausdrücklich als gerecht, aber er appelliert an Gottes verzeihende Güte und an Gottes Gerechtigkeit, die ihn gerecht spricht. Er ist sich seiner Fehler und seiner Schuld bewusst und weiß, Gott wendet sich mir zu. Oder, wenn man es kurz gesagt auf die Spitze treiben will, keiner ist gerecht. Und die, die sich zu Gott halten, sind es doch. Jetzt lassen wir Justitia mal noch ein bisschen beiseite und schauen uns die Gerechtigkeit in der Bibel noch ein bisschen genauer an. Gerechtigkeit hat was mit Gemeinschaft zu tun und mit unserem schenkenden Gott. Das hatten wir schon festgestellt. Was schenkt denn Gott? Wir haben vorhin gesungen, lobet den Herrn. Da dankt Paul Gerhardt, nicht in einer Friede, Freude, Eierkuchenzeit, sondern ein paar Jahre nach dem 30-jährigen Krieg. Er dankt für sein Leben, für gesunde Finger und Lippen. Er dankt für die Möglichkeiten, die er im Leben hat. Er weiß, Gott schenkt das Leben selbst. Und Gott schenkt das, was lebensnotwendig, das Lebensnotwendige. Paul Gerhardt traut Gott zu, dass er alles von ihm bekommt. bei den Lebensmitteln angefangen, bis zu Hilfe in Lebensnöten. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich vermute es, hat er dabei das Paradies irgendwo als Hintergedanke. Da lebten Adam und Eva ganz bewusst in der Abhängigkeit von Gott. Für diese Gemeinschaft mit ihm sind wir geschaffen. Und mit den Pfeilen auf der Leinwand ist schon eine weitere Sache dargestellt. Gottes Zuwendung zu uns ist wesentlich größer, stärker und beständiger als unsere Antwort darauf. Und ohne seine Kraft würde unsere Antwort noch wesentlich dürftiger ausfallen. Gottes Gerechtigkeit ist also, dass er Beziehung zu uns sucht. Und darin ist Gott nicht nur uns treu, sondern in erster Linie sich selbst. Er sucht uns unbeirrbar, beständig, schon lange und immer wieder. Menschliche Gerechtigkeit heißt, auf diese Gerechtigkeit Gottes zu antworten, indem wir treu mit ihm leben. Jetzt tauchen gleich zwei sperrige Worte auf der Folie. Gemeinschaftsmacht und Gemeinschaftstreue. So habe ich diese Worte gefunden als Umschreibung für das, was damit Gerechtigkeit gemeint ist. Sie sind sehr sperrig, aber sie versuchen auszudrücken, um was es geht. Dass Gott diese Gemeinschaft initiiert und dass Gott diese Gemeinschaft schafft. Und dass es unsere Aufgabe ist, in Treue darauf zu antworten. Weil diese Worte so sperrig sind, wird in aktuellen Bibelübersetzungen oft dieser Begriff Gerechtigkeit umschrieben. Der taucht dann an solchen Stellen gar nicht mehr auf, weil wir merken, dass dieser Begriff schillernd ist und missverständlich. Ein weiterer Punkt. Wir haben bisher relativ locker davon gesprochen, dass Gott uns schenkt. Das ist aber eine ganz logische und ebenso unangenehme Konsequenz. Wir haben keine Rechte. Nichts mit Menschenrechten und so. Welches Recht hätte Adam Gott gegenüber geltend machen können? Welches Recht können wir Gott gegenüber geltend machen? Vor welchem Gericht wollten wir denn dieses Recht einklagen? Und warum sollten wir überhaupt, wenn Gott uns doch beschenken will? Sicher, es gibt im Leben Fragen, auf die wir keine Antwort wissen. Und oft ist es so, dass wir Gott nicht verstehen. Gott zu fragen, ihn anzuklagen, Vorwürfe zu machen, das alles ist erlaubt, wenn es Ausdruck unserer Beziehung zu ihm ist. Wenn wir genau in uns hineinhorchen, merken wir aber, dass viele dieser Vorwürfe eben gerade das Gegenteil davon sind. Sie zeigen, dass wir aus der Gemeinschaft mit Gott, aus dieser Gerechtigkeit herausgefallen sind. Und dann sind wir nicht einfach nur ungerecht, sondern in der Sprache der Bibel gottlos. Das ist genau das Gegenteil von dieser Gemeinschaftsgerechtigkeit. Gottlosigkeit meint negatives Verhalten in dem, was man denkt, sagt, tut. Ein Benehmen, das gemeinschaftswidrig ist. Ein Ausdruck für das, was in uns kaputt ist, wo unsere innere Unruhe sich zeigt. Gott schenkt das Lebensnotwendige. Das ist es, was wir brauchen, was wir aber oft nicht wollen. Wenn wir diese Darstellung mit den beiden Pfeilen mal konsequent zu Ende denken, dann sieht das Bild ungefähr so aus. Gott schenkt sich selbst. Wenn ihr unten die menschliche Gemeinschaftstreue nicht mehr richtig lesen könnt, hinten, wäre nicht so schlimm, ist eh nicht der Rede wert, was wir da zustande bringen, meistens jedenfalls. Gott schenkt sich selbst. Wir haben vorhin gesungen, Jesus nimmt die Sünde an. Das heißt also uns, so wie wir sind, als immer wieder Scheiternde, als Einsame, als Fragende, als Menschen, die Gott und dem Partner und seinen Gedanken untreu sind, als Leute, die mit Kollegen, mit dem Chef, mit den Kindern Schwierigkeiten haben. Wir hatten vorhin das Stichwort Gerechtigkeit und Kinder. Selbst die Kraft für unser Eingeständnis, dass wir Gott brauchen, selbst die müssen wir uns von Gott oft schenken lassen. Gott will unsere Lebensnot wenden. Und das heißt nicht, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber das ist Gottes Gemeinschaftsmacht, die uns zu sich ziehen will, die uns beschenken will. So meint Gott das, wenn er sagt, ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit. Begonnen haben wir mit Justitia, mit menschlichen Gesetzen, mit Moral, mit Grundrechten. Gibt es jetzt einen Zusammenhang zwischen Justitia und der biblischen Gerechtigkeit und Gemeinschaft mit Gott? Nehmen wir dazu unsere neutestamentliche Lesung zu Hilfe. Da erzählt Jesus Menschen, die sich für gerecht hielten, vom Zöllner und Pharisäer. Der Pharisäer sagt von sich, ich bin kein Räuber und kein Betrüger. Ein Gericht hätte ihn also nicht verurteilen können und auch nicht brauchen, warum auch. Er gibt sogar den Zehnten an den Tempel, das heißt, er befolgt Gebote Gottes. Für uns genügt es in dem Moment festzuhalten, dass Gott selbst mit den biblischen Geboten Recht gesetzt hat. Es wäre auch nochmal ein lohnendes Thema, sich das genauer anzuschauen. In diesem Gleichnis, in dieser Vergleichsgeschichte, hören wir von Jesus kein Wort der Kritik an der Einhaltung menschlichen oder biblischen Rechts. Andererseits wird der Zöllner auch nicht für seine Betrügereien, für die Ausnutzung seiner Stellung gelobt. Es ist klar, er verhält sich gemeinschaftswidrig. Er verhält sich ungerecht, gottlos. Aber im Gegensatz zum Pharisäer weiß er, dass er von Gott abhängig ist. Er sucht neu die Beziehung zu ihm. Gott, sei mir Sünder gnädig. Nochmal, natürlich, in der Bibel ist die Rede von gerechter Justiz, von sozialem Ausgleich, wenn wir uns die alttestamentlichen Gesetze angucken. Das ist ganz wichtig und das ist auch eine Sache, die Gott immer wieder bringt, Gerechtigkeit gegenüber den Schwachen und Armen. Aber diese Gerechtigkeit ist ein Ausdruck dessen, wie man zu Gott steht. Es ist keine Rechtfertigung vor Gott, wenn man so lebt. Gerecht ist der, der sich nach Gott richtet, der seine Anliegen vor ihn bringt, mit ihm in Gemeinschaft lebt. Und deshalb sagt Jesus, dass der Zöllner als Gerechter nach Hause zurückgeht. Er ist in die Gemeinschaft zu Gott zurückgekehrt. Wie er sein Leben weitergestaltet, das wird nicht berichtet. Aber was klar ist, das sagt Jesus dann danach, Gott hat ihm neue Gemeinschaft mit sich ermöglicht. Er ging gerechtfertigt nach Hause. Und der Pharisäer? Er bleibt außen vor. Hier ist eine klare Trennung. Gott schenkt sich selbst. Er will uns gerecht machen, in Beziehung zu ihm bringen, in Gemeinschaft mit sich. Ist Gott nun gerecht oder ungerecht? Die Frage ist, wie wir das meinen. Im Moment ist Gott ungerecht im Sinne von Justitia, denn er gibt uns, jedem Einzelnen von uns, die Möglichkeit, trotz unserer meistens ziemlich offensichtlichen Gottlosigkeit neu mit ihm anzufangen. Und deshalb ist er gerecht im biblischen Sinn. Gott ist sich selbst treu in der beständigen Zuwendung zu uns. Wir müssen darauf nicht eingehen. Gottes Geduld aber hat ein Ende. Natürlich, ganz klar. Sonst wäre es keine Geduld, sondern Gleichgültigkeit. Auf dem Bild, das wir hier sehen, hält Jesus das Kreuz in der Hand. dargestellt ist wie der Auferstandene. Das Kreuz, an dem Jesus selbst menschliche Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit ertragen hat und wo er sie überwunden hat. Und so sieht er uns an und bittet, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich beschenken mit Leben, mit dem, was deine Lebensnot wendet. Lass dich auf Gemeinschaft mit mir ein. An uns ist es, zu antworten. Amen.